ARD.
Zwei Theologinnen und ein Theologe stehen zur Wahl, wenn am 28. September die Kirchensynode der IKHN zu einer ganztägigen Sondersitzung zusammenkommt. Ich habe mit allen dreien gesprochen und sie nach ihren Gründen für die Bewerbung und ihre Erwartung an das Amt gesprochen. Henriette Crüvel ist die jüngste der Kandidierenden, geboren 1971. Sie hat zunächst Jura, dann Philosophie und katholische Theologie studiert, ist 2013 in die evangelische Kirche im Rheinland übergetreten. Sie war Pfarrerin an der Friedensgemeinde in Offenbach und ist seit 2022 Pröbstin der IKHN für Rheinhessen und Nassauer Land. Wie alle Kandidierenden habe ich Henriette Crüvel zunächst gefragt, warum sie gerne Kirchenpräsidentin sein möchte.
Tatsächlich, meine Hauptmotivation ist, dass ich in und mit und für Kirche noch Zukunft erwarte und Wandel gestalten will. Das ist etwas, worunter ich schon als Gemeindepfarrerin so ein bisschen gelitten habe, dass ich das Gefühl hatte, wir sind mit so einer Geschichte im Kopf unterwegs, dass es irgendwie alles nur noch auf Niedergang steht. Und ich mir gesagt habe, aber das stimmt doch gar nicht. Die Kirche ist ganz lebendig. Ich erlebe das jetzt als Pröbstin seit 2 Jahren. Ich das in ganz vielen Gemeinden erlebe, wo es immer zuerst heißt, wir sind vakant. Und wenn man dann genauer nachfragt, ist die Pfarrstelle vakant, aber nicht die Gemeinde. Und da eine andere Erwartungshaltung mit einzutragen, das ist das, was mich motiviert.
Ich will das gleich gerne noch mal vertiefen. Zunächst mal, Sie haben ja angefangen mit einem Jurastudium, dann katholische Theologie und Philosophie, dann waren Sie Vikarin in einer altkatholischen Gemeinde, dann Pfarrerin im Rheinland, und es hat also eine Weile gedauert, bis Sie in die IKHN gekommen sind. Seit 2015 sind Sie in der IKHN und jetzt seit 2 Jahren als Pröbstin. Was nehmen Sie mit aus dieser Biografie?
Also erstmal, zum Jurastudium bin ich durch meinen Vater gekommen, weil ich eigentlich schon seit ich 14 bin Theologie studieren wollte, aber damals eben katholisch sozialisiert. Und mein Vater immer mal sagte, also wenn du Kirche verändern willst als Frau, dann musst du Jura studieren. Und das hat mir damals eingeleuchtet. Deswegen habe ich Jura auch tatsächlich bis zum bitteren Ende 2 Staatsexamen durchgezogen und bin sehr froh im Nachhinein, dass ich es gemacht habe, weil es eine gewisse Disziplin des Denkens schult und eben in Strukturen zu denken und auf Strukturen zu schauen. Also das ist, was ich aus dem Jurastudium mitbringe. Dann habe ich bei den Jesuiten studiert und ich habe da Professoren erlebt, die sehr verwurzelt sind in ihrer Kirche, eine Verwurzelung, die ich so tatsächlich nie erlebt habe, und die trotzdem sehr kritisch waren und auch sehr um ihren Glauben gerungen haben. Und dann war aber die Frage nach dem Theologiestudium, ja, und was mache ich denn jetzt mit meiner theologischen Ausbildung, mit meiner juristischen? Und wir hatten über unsere Kinder einen Kontakt zur altkatholischen Gemeinde. Und dann fragte mich der Bischof, willst du nicht zu uns kommen? Wir hätten da eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin, die man mit einem Vikariat kombinieren kann in Bonn. Komm doch zu uns. Und ich habe mir diese Entscheidung echt nicht leicht gemacht. Und dann aber bin dann aber gesprungen. Und da habe ich eine sehr wichtige Erfahrung gemacht in der altkatholischen Kirche, was es heißt, wirklich in der Diaspora Kirche zu sein. Also deswegen, mich schreckt das gar nicht, dass wir kleiner werden, weil das nicht heißt, dass wir damit weniger präsent sind und existenzrelevant sind.
Darf ich noch mal einhaken, ja. Frau Crüvel, bei dieser Erfahrung auch einer Minderheitensituation. Sie haben es gleich in der ersten Antwort schon deutlich gemacht. Sie wollen eigentlich nicht einstimmen in diese oft zu hörenden Abgesänge, dass es nur noch bergab geht mit der Kirche. Was würden Sie sagen, warum wird Kirche heute noch gebraucht?
Ich war bei einer Veranstaltung mit 50 Johannitern und da hat einer gesagt, Frau Crüvel, unser Kerngeschäft ist doch eigentlich Hoffnung. Dachte ich, okay, ob ich das jetzt so in so einer marktwirtschaftlichen Sprache sagen würde, weiß ich nicht. Aber ich dachte, ja, eigentlich hat er das auf den Punkt gebracht. Wir erleben uns als Gesellschaft in einer Polykrise, ja, heißt es ja immer so schön, eine Krise nach der anderen. Und auch im Gespräch mit jungen Leuten wird das immer wieder deutlich, dass Zukunft nichts Gutes ist. Also diese Zukunft nur noch als Dystopie und nur noch Krise. Und ich würde sagen, wir sind als Kirche krisenerprobt. Das haben wir vielleicht in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen vergessen, weil wir es nicht mehr so gefühlt haben. Aber wir sind als Kirche immer in der Krise. Wir haben ein Buch mit lauter Krisengeschichten, wo Menschen aber die Erfahrung gemacht haben, sie werden getragen und sie stehen in einem anderen Horizont. Und ich glaube, diesen anderen Horizont, diese andere Weite, dieses, wie Adorno sagt, im Licht der Erlösung die Welt sehen, das schulden wir unserer Gesellschaft auch.
Und insofern auch Hoffnung für die eigene Institution? Also hat Kirche für Sie auch eine Zukunft?
Naja, also wenn ich davon ausgehe, dass Gott diese ganze Veranstaltung leitet und nicht wir Menschen, also im letzten Gott seine Kirche leitet, dann haben wir so lange Zukunft, bis er wiederkommt. Also das jetzt mal ganz fromm formuliert, ja.
Vielen Menschen ist ja der Glaube fremd, wird auch die Institution Kirche fremd. Wie würden Sie diesen Menschen, mit denen ins Gespräch kommen, darüber, warum Glaube wichtig ist?
Kirche ist ja vieles. Behörde, Institution, Dienstherren. Und das Problem ist, dass wir darum gerade sehr kreisen und das nicht nur für Menschen außerhalb, sondern auch für die Menschen, die in unseren Gemeinden sind, sehr befremdlich gerade ist. Aber Kirche ist ja eigentlich und vor allem eine Handlungsgemeinschaft und eine Erzählgemeinschaft. Und ich merke, dort, wo Menschen anfangen, von ihrem Glauben zu erzählen oder noch nicht mal von ihrem Glauben, sondern von dem, was sie im Leben wirklich angeht, dass da etwas spürbar wird, was Kirche kann und wofür Kirche da ist. Und ich glaube, in diesen Lebensgeschichten erzählen, in dem ermöglichen, dass Menschen ihre Lebensgeschichte so erzählen, dass sie durchsichtig werden kann für eine größere Geschichte, dass sie diese Lebensgeschichte verstrickt ist, im besten Sinne des Wortes, in eine Heilsgeschichte. Ich glaube, wo das erfahrbar werden kann, da gibt es Anknüpfungspunkte zumindest auch für moderne Menschen.
Frau Krüwel, können Sie sagen, was Ihnen persönlich der Glaube im Alltag bedeutet?
Ich habe da neulich echt nochmal intensiver drüber nachgedacht, weil ich mit einer Freundin über die Frage ins Gespräch kam, ob ich jemals einen Kinderglaube hatte. Und ich hatte den nie. Ich habe mich nie selbstverständlich irgendwo vorgefunden glaubend. Sondern es war für mich immer ein Ringen um Glauben. Also für mich gehört, wie seit ich denken kann, zum Glauben immer auch der Zweifel. Deswegen, was bedeutet mir der Glaube? Und es ist trotz aller Zweifel so ein ganz tiefes Grundwissen und Grundzuversicht, im Letzten getragen zu sein. Ich hatte einen Burnout mit Anfang 40, also wenn man so auf der Überholspur des Lebens ist. Und da habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, und die trägt mich auch heute noch, dass ich an einem Punkt war, wo es tiefer nicht geht. Also ich hatte keine Kraft mehr, die Zeitung umzuschlagen. Und in diesem Moment habe ich erfahren, ich bin getragen. Und diese Erfahrung, das ist für mich Glaube.
Sie haben viel beschrieben, was Sie geprägt hat auf dem Weg. Was würden Sie sagen, muss man besonders gut können, wenn man Kirchenpräsidentin ist?
Also ich bin ja seit 2 Jahren Pröbstin und sitze seit zwei Jahren in der Kirchenleitung. Genau. Habe da das Privileg, in der Rolle zu sein als Pröbstin, wo man auch mal ein bisschen polemisch Dinge aufkratzen kann, damit eine Diskussion kommt. Das ist natürlich in der Rolle der Kirchenpräsidentin ist es die andere Rolle, nämlich genau diese verschiedenen Perspektiven auch zusammenzuhalten. Aber was ich da erlebt habe in dieser Kirchenleitung, hätte ich nie gedacht. Da kam auf einmal ganz glücklich zusammen, was ich mitbringe und kann. Also diese Juristin, den Blick für Strukturen, für Systeme und der Blick der Theologin, den ich sagen würde, ist ein Blick nach vorne, ein Vordenken, ein Horizonte aufmachen. Das, glaube ich, braucht es als Kirchenpräsidentin, diese beiden Blicke. Und was es, glaube ich, auch braucht, Kirchenpräsidentin, auch wenn wir das gerade in der EKHN ein Wort ist, was wir nicht so gerne benutzen, weil das sofort dann mit Hierarchie verbunden ist, ist aber ein bischöfliches, episkopales Amt. Und episkopal heißt draufschauen, drüberschauen. Und das kann man als Aufsicht verstehen, so ist es lange verstanden worden. Man kann es aber auch so verstehen, dass das das Amt ist, was genau in den Blick hat, werden die alle Perspektiven wahrgenommen, werden die eingebracht, kommen die zu Wort kommen wollen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe, gerade in diesen Transformationsprozessen gut zu hören aufeinander. Und ich glaube, dass ich das auch mitbringe, auch nicht zuletzt als Gemeindepfarrerin, die ich bin, weil da müssen sie mit ganz, ganz vielen Menschen in unterschiedlichen Sprachen sprechen und deren Perspektiven wahr und ernst nehmen. Und das schult.
Trotzdem, haben Sie eine Ahnung, was Ihnen besonders schwerfallen wird in dem Amt?
Ich bin, das glaubt man ja nicht, eigentlich ein schüchterner Mensch. Also jedem, der ich sage, sagt, ja, du und schüchtern. So öffentliche Auftritte, allein wo stehen, das kostet mich wahnsinnig viel Überwindung. Jeder Gottesdienst ist davor, dass ich vor Lampenfieber denke, ich kriege kein Wort raus. Und das ist natürlich schon ein Amt, wo das nochmal ganz besonders gefordert wird. Und das wird, glaube ich, schon auch nochmal eine besondere Herausforderung. Aber bis jetzt habe ich es ja irgendwie gemeistert.
Soweit Henriette Krüwel, eine der drei Kandidierenden für das Amt der Kirchenpräsidentin in der EKHN. Martin Mehnke wurde 1966 in Hofheim geboren. Er hat in Heidelberg, Tübingen und Berlin evangelische Theologie studiert und war unter anderem Pfarrer an der Deutschen Evangelischen Kirchengemeinde in Washington D.C. in den USA. Martin Mehnke war Dekan in Wiesbaden und ist seit Mitte vergangenen Jahres Beauftragter der evangelischen Kirchen am Sitz der Landesregierung in Wiesbaden. Auch an Martin Mehnke zunächst die Frage, warum wollen Sie gerne Kirchenpräsident werden?
Ich bin mit Begeisterung Pfarrer und evangelischer Theologe und bin gerne in Führungsaufgaben unterwegs. Habe das im Dekanamt erlebt, erlebe das jetzt in der Aufgabe als Beauftragter der evangelischen Kirchen im Land Hessen. Und mich reizt natürlich in dieser schwierigen Phase der evangelischen Kirchen auch an leitender Stelle Mitverantwortung zu übernehmen. Und ich stelle mir vor, dass man dann doch einen großen Gestaltungsauftrag hat, einen Integrationsauftrag. Und der reizt mich einfach.
Sie sind ja, Herr Mehnke, im Laufe Ihrer Berufsjahre mal Pfarrer in Washington gewesen, in den USA. Dort zwar in einer deutschsprachigen Gemeinde als EKD-Auslandspfarrer, aber Sie haben eben in den USA eine ganz andere kirchliche Situation erlebt. Sagen wir mal so ein Stichwort, keine Kirchensteuer. Die Kirchen müssen mehr um ihre Mitglieder werben, vielleicht in Anführungszeichen. Was bringen Sie da mit auch an Gedanken? Wäre das ein Modell für Deutschland?
Also ich habe da, glaube ich, viel gelernt für meine Arbeit auch schon im Dekanamt und für meinen Blick auf Kirche insgesamt, weil es dort die Aufgabe ist, jedes Jahr, sagen wir, 10% neue Mitglieder zu gewinnen. Das ist stark eine Expertgemeinde, also von Leuten, die auf Zeit im Ausland sind. Die kommen und die gehen. Und diejenigen, die kommen, die muss man erstmal irgendwie erreichen. Und dann muss man sie versuchen zu begeistern für Kirche, für Gemeinde. Und das heißt was für die Ausrichtung einer solchen Gemeinde. Also man muss Anknüpfungspunkte bieten, Anschlussflächen ganz bewusst gestalten. Und da habe ich, glaube ich, viel gelernt für mein Bild von Kirche. Und ich glaube, dass wir davon eine tüchtige Portion auch bei uns gut gebrauchen können. Also das davon ausgehen, die selbstverständliche Mitgliedschaft, die von den Vormüttern und Vätern über die Taufe und dann ein Leben lang bleibt, sehen wir ja, dass die zunehmend hinterfragt wird. Und dann muss es eben gelingen, für Menschen deutlich zu machen, was eine Gemeinde, was Kirche für sie, für einen Raum bereithält, für Möglichkeiten zum sich engagieren, für Beheimatung, für Austausch. Und also insofern denke ich, da bin ich stark geprägt davon.
Da muss man ja auch immer deutlich machen, wofür ist Kirche gut? Haben Sie ein Gefühl, Kirche wird heute noch gebraucht? Wie erleben Sie es zum Beispiel in Wiesbaden, so im Feld der Politik?
Ich würde sagen, es ist eine große Spannung. Ich glaube, Kirche wird als diese selbstverständliche Großorganisation, die für sich in Anspruch nehmen kann, normativ Welt zu deuten, nicht mehr in dem Maße gebraucht und erwartet, wie noch, sagen wir, vielleicht vor 25 Jahren. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt von Nachteil ist, weil viele Menschen merken, dass Kirche gebraucht wird, einmal für das eigene Leben, um sich selber in Orientierungsräumen aufhalten zu können, ohne immer schon vorbestimmt zu sein. Also Menschen sind ja auf ihrer Lebensreise immer wieder in Suchbewegungen unterwegs. Und dann Kirche erleben zu können als einen Raum, in dem ich anderen begegne und in dem ich mich selber versuchen kann auszurichten, meine Werte neu zu justieren und eine Beheimatung zu finden. Das ist das Individuelle. Und insgesamt habe ich zurzeit den Eindruck, dass wir gerade in Deutschland in einer großen Ratlosigkeit unterwegs sind, was eigentlich die großen Narrative unseres Zusammenlebens anbelangt. Und die politischen Parteien bieten natürlich parteipolitisch gefärbte Narrative an. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das unbedingt so ausreichend ist, weil viele Menschen sich nicht parteipolitisch zuvörderst definieren. Und deswegen glaube ich, dass die Kirchen da eine wichtige Rolle spielen. Und ich höre auch durchaus im politischen Wiesbaden immer wieder in den großen Fragen, ist es sehr gut, wenn die Kirchen da sind als Podien, als Gesprächsräume, als vielleicht auch Orte des Austauschs, vielleicht ja sogar Streits, aber dann eben auch als Möglichkeit, sich auf Werte zu besinnen oder über sie in Austausch zu kommen. Und mehr ist ja die Frage, wie das, wenn das in kirchlichen Räumen nicht auch passiert, wie das gut in unserem Land funktioniert.
Aber auch gerade so vor Ort gibt es ja auch so Entfremdungsprozesse. Vielen Menschen ist heute der Glaube fremd, ist auch die Kirche fremd. Wie würden Sie versuchen, deutlich zu machen im Dialog, im Gespräch, warum Glaube wichtig ist?
Also ich glaube, dass für Kirchengemeinden das zentral wichtig ist, dass wir nicht davon ausgehen können, dass wir als wichtig verstanden werden, sondern wir müssen als Christinnen und Christen uns dorthin bewegen, wo die Menschen tatsächlich sind. Wir erleben das immer wieder so, ich würde sagen, am Rande der Volkskirche, dass Kolleginnen und Kollegen und der Kirchenvorstände sich auf den Weg machen. Also zum Beispiel was auf dem Sportplatz machen oder bei einem Fest von der Feuerwehr. Also das ist für die dörfliche Struktur, dass ich dort ansprechbar bin, dass deutlich wird, dass ich als Christin, dass ich als Christ ein in Anführungszeichen normaler Mensch bin und dass ich aber aus dieser Verankerung in meinem Glauben eine besondere Lebenshaltung entwickle. Und das ist, denke ich, das, was wir immer wieder neu kommunizieren müssen und was nicht per se unattraktiv ist.
Herr Menke, können Sie sagen, was Ihnen der Glaube persönlich im Alltag bedeutet?
Ich nehme daraus eine große Gelassenheit, mich nicht durch mein eigenes Tun, nicht durch mein eigenes Lassen jeden Tag neu definieren zu müssen. Dass ich so sein kann, wie ich geworden bin. Das heißt nicht fehlerlos, keineswegs, aber mit all den Ecken und Kanten, die man als Mensch nun mal hat, ein Kind Gottes sein darf und mit dem, was mir gegeben ist, dann mein Leben bestreite und versuche, dem gerecht zu werden. Also mit der Gabe von Begabungen ist in meinen Augen auch eine Aufforderung verbunden, etwas aus denen zu machen. Vielleicht ist das auch ein weiterer Grund, dass ich mich gerne für die Kandidatur zur Kirchenpräsidentin bereit erklärt habe. Also wenn eine Anfrage kommt und ich glaube, dass ich der Aufgabe gewachsen sein kann, dann stelle ich mich der gerne. Das ist sozusagen meine Grundhaltung in meinem Alltag.
Wollte ich gerade nachfragen, können Sie sagen, welche Menschen oder welche Ereignisse Sie so in Ihrem Leben besonders geprägt haben?
Ich bin, glaube ich, ganz stark geprägt worden. Einmal durch meine Herkunftsfamilie, die selbstverständlich volkskirchlich orientiert war. Mit allem, was mehr oder weniger dazugehört, bin dann ja groß geworden in Idstein. Hab da als Kind staunend diese Bilder aus der Rubensschule mir angeschaut und sie nicht verstanden. Aber es war irgendwie eine Art Kopfkino. Und hab also in diesem Kirchenraum mich dann irgendwie zu Hause fühlen gelernt. Also das ist die Ursprungsfamilie. Dann bin ich sehr geprägt worden durch den Leiter einer kirchlichen Jugendgruppe. Wir sind dann umgezogen ins Nassauer Land, nach Holzappel. Und ich war da in Katzenelnbogen in einer Jugendgruppe, das EC. Und da war ein, ja, in meinen Augen damals sehr alter Mensch, der die Jugendgruppe geleitet hat. Der war vielleicht so Ende 40. Und ich war damals irgendwie ein sehr nachdrücklich fragender und widerständiger Typ. Und ich habe irgendwie diese auch sehr fromme Jugendgruppe nach meinem heutigen Verständnis vielleicht öfter aufgemischt, weil ich das alles nicht so glauben wollte, was die da selbstverständlich glaubten und voraussetzten. Und dieser Leiter der Jugendgruppe hat mich da ja sein lassen mit meinen Fragen. Hat die aufgenommen, hat die diskutiert. Irgendwie eine sehr beeindruckende christliche Persönlichkeit.
Was muss man gut können als Kirchenpräsident, Herr Menke?
Ich glaube, eine der Hauptaufgaben muss es sein, tatsächlich einen Willen zur Führung zu haben. Und das würde evangelisch für mich heißen, nicht alleine vorauszumarschieren, sondern die eigenen Vorstellungen und Ideen klar zu artikulieren und die ins Gespräch mit anderen zu bringen, einzutragen, kritikfähig zu sein und dann durch das Gespräch mit anderen Konsenslösungen erarbeiten zu können und die dann aber auch vor allen Dingen sich selber zur Chefsache zu machen und sie zu vertreten und mit umzusetzen. Mhm. Also sozusagen sich nicht zurückzuziehen und zu sagen, ja, das hat jetzt irgendjemand beschlossen, das passiert jetzt irgendwie. Ich glaube schon, dass gerade in den schwierigen Veränderungsprozessen unserer Kirche es wichtig ist, dass die Kirchenleitung und dann eben auch die Kirchenpräsidentin oder der Kirchenpräsident mit dafür gerade steht, wohin die Reise eigentlich geht.
Mhm. Ahnen Sie, was Ihnen besonders schwer fallen wird?
Ich glaube, ich kann besonders schwer Nein sagen. Und das gehört natürlich auch dazu. Nicht alles ist möglich von dem vielen, was wünschbar ist.
Martin Mehnke bewirbt sich um das Amt des Kirchenpräsidenten in der EKHN. Christiane Tietz ist die dritte Bewerberin. Sie wurde 1967 in Frankfurt am Main geboren und hat Mathematik und evangelische Theologie fürs Lehramt studiert. Sie war Theologieprofessorin in Mainz und ist zurzeit Professorin für systematische Theologie in Zürich. Sie ist Pfarrerin im Ehrenamt der Frankfurter Dreikönigsgemeinde. Auch Christiane Tietz habe ich zunächst gefragt, was reizt sie am Amt der Kirchenpräsidentin?
Als mein Name publik wurde, jetzt als Bewerberin für das Amt der Kirchenpräsidentin, habe ich eine E-Mail bekommen von einer Studentin von mir, die jetzt Pfarrerin in der EKHN ist. Und die schrieb mir, sie freue sich über meine Kandidatur, weil sie mich immer wahrgenommen hat als eine Person, die Theologie und Kirche, also das, was ich denke, mit dem zusammenbringt, dass sie in der Kirche lebt. Und deswegen fand sie das so schön, dass ich bereit bin, mich mit meinem Denken in die Kirche einzubringen. Ich sage es nochmal anders, ich bin, solange ich mich erinnern kann, kirchliche Theologin. Das heißt, ich will das, was ich theologisch denke, einbringen für die Kirche. Ich möchte für die Kirche da sein. Ich lebe in der Kirche, ich engagiere mich in der Kirche. Und jetzt vom ehrenamtlichen Engagement, was ich bisher hatte, zu gehen in ein hauptamtliches Engagement für die Kirche, das wäre das, was mich total erfüllen und freuen würde, weil ich eigentlich die Spur meines bisherigen Lebens da nochmal auf den Punkt bringen könnte.
Das wäre genau das Stichwort. Sie kommen quasi jetzt von der Universität als Theologieprofessorin. Welche Rolle spielt das für Ihre Bewerbung? Wie wollen Sie das einbringen in das Amt?
Bei den Veränderungen, die wir gegenwärtig haben, bei den gesellschaftlichen Veränderungen und bei den Veränderungen in der Kirche, ist es ja wichtig, dass wir uns fragen, warum machen wir das eigentlich und was passiert da? Das bedeutet, dass wir als Kirche das auch theologisch durchdenken. Also nicht nur getrieben sind von den tagesaktuellen Entwicklungen, sondern uns fragen, was hat das mit unserem Glauben an Gott zu tun? Was bedeutet das dafür, wie wir Kirche sein wollen? Und das kann man eben mit Theologie besonders gut. Und das möchte ich gerne einbringen, weil ich da auch in den letzten Jahrzehnten viel drüber nachgedacht habe. Wie geht eigentlich Kirche heute in unserer Zeit?
Das schließt direkt an. Wofür wird Kirche heute noch gebraucht?
Ich fange mal damit an, wofür brauche ich eigentlich Kirche? Für mich ist Kirche wichtig, weil ich meinen Glauben nicht alleine leben kann. Ich brauche den Austausch mit anderen, die auch glauben, die auf der Suche nach Gott sind, die von Zeit zu Zeit Gott finden, von Zeit zu Zeit Erfahrungen mit Gott machen und sich darüber austauschen. Ich könnte mein Christsein gar nicht alleine leben, sondern brauche die Begegnung mit anderen Menschen in der Kirche. Und ich glaube, das geht vielen anderen Glaubenden auch so, dass sie diesen Austausch mit anderen brauchen. Ich würde aber auch sagen, die Gesellschaft braucht die Kirche als einen Ort, wo Menschen über die Generationen hinweg Kontakt miteinander haben, sich austauschen, zusammenleben. Das findet ja in der Kirche statt. Es gibt nicht viele Orte, wo vom Täufling bis zu jemandem, der am Ende seines Lebens steht, Menschen zusammenkommen. Und die Gesellschaft braucht die Kirche auch als sozialen Akteur. Denken Sie an die diakonische Arbeit. Die Diakonie in Hessen ist der größte Wohlfahrtsverband, den wir in Hessen haben. Also die größte Organisation, die dafür da ist, Menschen in schwierigen Situationen zu unterstützen. Und ich glaube letztlich auch, dass die Gesellschaft die Botschaft der Kirche braucht. Nämlich, du bist als Mensch nicht nur wertvoll, wenn du etwas leistest, sondern jeder Mensch ist wertvoll, weil Gott ihn annimmt, weil Gott ihn liebt. Und das ist was, was wir in unserer Zeit besonders brauchen.
Nun ist ja kein Geheimnis, dass die Kirche eine Institution in der Krise auch ist. Hat die Kirche eine Zukunft?
Auf jeden Fall hat die Kirche eine Zukunft, weil die Botschaft der Kirche eine ist, die wir immer noch gut brauchen können, gerade in unserer Zeit, in der die Gesellschaft auseinandergeht, in der die Kluft größer wird, in der Menschen auf der Suche nach Hoffnung sind, in der die Menschen auf der Suche nach Zuversicht sind, in der die Menschen auch auf der Suche danach sind, dass alle Menschen gleich wichtig sind. Wir gewöhnen uns ja sehr an zu sortieren, welche Menschen sind eigentlich wichtig in unserer Zeit und welche nicht. Und da kann die Kirche sehr viel dazu beitragen.
Vielen Menschen ist der Glaube fremd auch geworden, nicht nur die Kirche. Was würden Sie so jemandem sagen, warum der Glaube wichtig ist?
Ich würde von mir selber sprechen, dass für mich in meinem Leben, gerade in Situationen, wo ich nicht mehr richtig weiter wusste, dass es für mich nicht leichter war zu glauben, weil ich auch dann Fragen hatte, warum lässt Gott das jetzt zu? Aber dieses Bewusstsein, Gott ist mir nah und er lässt mich jetzt auch nicht im Stich, egal wie schwer es ist, das war jetzt für mein persönliches Leben ganz entscheidend. Gleichzeitig würde ich sagen, es gibt aber auch Situationen, wo das, wenn das Leben gelingt, es schön ist, danken zu können. Also einen Adressaten zu haben, Gott danken zu können dafür, dass jetzt was passiert ist, was mich glücklich gemacht hat, dass der Sonnenaufgang so schön ist. Also nicht nur sagen, ah, der Sonnenaufgang ist schön, sondern zu sagen, danke Gott, dass ich das erleben darf. Für mich würde ich sagen, dass der Glaube mein Leben tiefer und reicher macht, nicht einfacher. Ich habe das angedeutet, weil manchmal auch Fragen entstehen, warum passiert das jetzt eigentlich? Aber diese Nähe Gottes, um die ich weiß, in allem, was mir zustößt, das ist was für mich, ich könnte mir mein Leben anders nicht vorstellen. Mhm.
Können Sie sagen, Frau Tietz, was der Glaube für Sie im Alltag bedeutet?
Für mich ist es tatsächlich dieses im Gespräch mit Gott sein. Also immer wieder bei kleinen Sachen oder bei großen Sachen mit Gott darüber zu sprechen und zu sagen, begleit mich bitte, gib mir Zuversicht, gib mir Mut, danke, dass das gut geklungen ist, schade, dass das nicht gelungen ist. Also so einen Gesprächspartner an meiner Seite zu haben, das klingt jetzt so, als säße er hier neben mir auf dem Stuhl, so meine ich es nicht. Aber für mich ist wichtig, dass ich mit Gott reden kann und dass ich zu Gott beten kann. Das ist, glaube ich, für mich die Grundfigur in meinem Leben.
Sie bringen ja in das Amt einer Kirchenpräsidentin auch Prägung mit. Können Sie sagen, welche Menschen oder welche Ereignisse Sie wichtig geprägt haben im Leben?
Ich fange mal an mit meiner Kindheit. Da war für mich ganz wichtig, dass ich regelmäßig in den Kindergottesdienst gegangen bin, in der Bergkirche in Sachsenhausen. Wir haben da mit so einer ganz, mit der alten traditionellen Liturgie gefeiert und die hat sich, ist ganz tief in meinem Herzen. Die kann ich immer noch abrufen, die kann ich immer noch singen, wie ich es damals als Kind gesungen habe. Das war das eine. Und dann war für mich als Kind auch wichtig, dass ich eine Großmutter hatte, die mich das Beten gelehrt hat. Also wenn meine Eltern abends weggegangen sind, hat sie uns ins Bett gebracht und hat mir gezeigt, wie man das eigentlich machen muss. Das war ganz wichtig. Dann war ich viel in der Jugendarbeit in der evangelischen Kirche und habe dann aber Theologie studieren angefangen und dann kamen doch einige Fragen auch auf. Und dann war für mich eigentlich viele Jahre ganz entscheidend, wie geht Glauben und Denken zusammen? Also wie kann ich diesen persönlichen Glauben, den ich mitgebracht habe, zusammenbringen damit, dass ich ein kritischer Mensch bin, dass ich nachdenken will, ob das eigentlich sinnvoll ist, was hier in der Kirche gedacht wird. Und da war eben das Theologiestudium für mich ganz wichtig. Ich habe bei Eberhard Jüngel in Tübingen sehr viel studiert, der genau das gekonnt hat. Ich weiß noch, als ich in der ersten Vorlesung bei ihm saß und dem abgespürt habe, das ist ein ganz schlauer Mann, der über alles nachdenkt und keine Angst hat, irgendeine Frage zu stellen. Ist das richtig? Darf man das so sehen? Und gleichzeitig konnte man spüren, der glaubt an Gott. Da hätte ich fast weinen können vor Glück, dass es sowas gibt, dass man das beides zusammenführen kann.
Prägende Erinnerung. Frau Tietz, was muss man besonders gut können als Kirchenpräsidentin?
Man ist das öffentliche Gesicht der Kirche. Das bedeutet, man muss gut sprechen können. Man muss das nach außen vertreten können, wofür die Kirche steht. Man muss theologische Impulse setzen können. Nicht in dem Sinn, dass die Kirche das alles nachredet, was man da vorgibt, aber sich auseinandersetzt mit den theologischen Impulsen, die man setzt. Man braucht einen Führungsstil, der nicht autoritär ist, sondern der dienend ist, im Sinne eines Konzeptes von Servant Leadership, dass man versucht, durch das Wort zu überzeugen, damit die Arbeit an der Basis, das ist ja die entscheidende Arbeit, sozusagen von der Führung her, von unten her nach oben unterstützt wird.
Und was wird Ihnen
besonders? Einen Punkt habe ich noch vergessen. Gerne. Ich glaube, dass in der gegenwärtigen Situation, in der wir sind, man als Kirchenpräsidentin auch jemand braucht, der Spannungen aushalten kann. Wir sind ja momentan in Entwicklungen, wo wir auf der einen Seite Menschen erreichen müssen, die distanzierter sind, die nur einen losen Kontakt zur Kirche haben. Und auf der anderen Seite aber die Menschen nicht verlieren dürfen, die hoch engagiert sind. Das heißt, wir können hier nicht mit einseitigen Lösungen arbeiten. Ich gebe noch ein anderes Beispiel. Wir müssen an neue Orte gehen, Tauffeste am See, Segensveranstaltungen auf Marktplätzen und gleichzeitig aber die alten, traditionsreichen Orte, die eben vielen Menschen auch wichtig sind, bewahren. Und ich glaube, ich kann das von meiner Persönlichkeit her sehr gut, diese Spannungen aushalten und das nicht vereinseitigen auf die eine oder andere Richtung.
Und was wird Ihnen besonders schwerfallen in dem Amt?
Das viele Autofahren.